Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Es freut mich sehr, Ihnen heute etwas über ein aktuelles Forschungsthema von mir erzählen zu dürfen. Es soll heute also um soziale Isolation und Einsamkeit gehen und dann im Speziellen um neurobiologische Mechanismen, denn es ist ja auch der Brain Day, um gesundheitliche Folgen und um Bewältigung. Ich habe meinen Vortrag in vier Teile gegliedert. Zunächst möchte ich Ihnen einige Belege dafür nahebringen, dass wir als Menschen durch und durch soziale Wesen sind. Dann möchte ich auf das Konstrukt Einsamkeit zu sprechen kommen, es etwas definieren, es von anderen Begrifflichkeiten abgrenzen. Dann soll es um Konsequenzen gehen, von vor allem chronischer Einsamkeit. Und um neurobiologische Mechanismen, die zur Aufrechterhaltung von Einsamkeit beitragen können. Und schließlich soll es noch einen Ausblick auf Bewältigung und Interventionen geben. Wenn Sie sich diese Bilder anschauen, dann kommen Sie wahrscheinlich nicht umhin, hier Gesichter zu erkennen, obwohl das ganz klar einfach nur Objekte sind. Und diese Tendenz, Gesichter auch in nichtmenschlichen Objekten zu sehen, bezeichnet man als Pareidolie. Und wir wissen mittlerweile, dass Wahrnehmung immer eine Konstruktion der Wirklichkeit ist und dass es bei Menschen hochspezialisierte Netzwerke im Gehirn gibt, die dafür verantwortlich sind, Gesichter zu erkennen. Einfach weil es extrem wichtig für uns als Spezies ist, andere Menschen zu erkennen. Und dafür wird gewissermaßen in Kauf genommen, dass diese Systeme gelegentlich übersteuern und dass wir dann solche Konfigurationen auch als Gesichter wahrnehmen, obwohl es eigentlich nur Objekte sind. Ein ähnliches Phänomen, die Anthropomorphisierung, wird in der Psychologie schon seit vielen Jahrzehnten erforscht. Darunter versteht man etwas, was Sie sich am besten jetzt selber einmal anschauen können. Und zwar wird Anthropomorphisierung häufig mit Videoclips untersucht. Und das ist hier nur ein ganz kurzer, ohne Ton, ist also völlig unspektakulär, dauert nur wenige Sekunden. Sie können sich das einmal kurz anschauen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie in diesem 10-sekündigen Clip gesehen, dann werden die wenigsten von Ihnen vermutlich die Bewegungsbahnen dieser geometrischen Figuren beschreiben, sondern die meisten beschreiben eine Geschichte, eine soziale Geschichte. Also zum Beispiel, das könnten drei Freunde sein, die sich lange nicht mehr gesehen haben, die sich über den Weg laufen und dann sich freuen und sich entscheiden, gemeinsam ins Bermuda-Dreieck zu gehen. Und diese Tendenz zur Zuschreibung von menschlichen Eigenschaften zu nichtmenschlichen Entitäten bezeichnet man eben als Anthropomorphisierung. Warum ist es aber für uns Menschen nun so wichtig, soziale Kontakte zu haben, soziale Interaktionen? Nun, eine ganz wichtige Funktion von sozialen Interaktionen und sozialen Kontakten ist die, dass sie uns helfen, mit Stress und Herausforderungen umzugehen. Und das kann man auch experimentalpsychologisch im Labor untersuchen. Ein Test, der in der Psychologie sehr weit verbreitet und sehr gut etabliert ist, ist dabei der sogenannte Trierer Soziale Stresstest, kurz TSST. Den kann ich Ihnen kurz vorstellen. Das ist eine ganz simple Aufgabe. Vom Prinzip können Sie sich vorstellen, dass Sie dabei gebeten werden, vor einer Jury einen Vortrag zu halten. Dieser Vortrag wird gefilmt und zusätzlich bekommen Sie die Aufgabe, Kopfrechenaufgaben zu lösen. Nichts Spektakuläres, aber einfach zum Beispiel von 2083 in 7er Schritten rückwärts zählen. Und die Kommission ist dabei keineswegs maligne, aber sie ist einfach nur neutral sachlich und jedes Mal, wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie gebeten, bitte doch nochmal von vorne anzufangen. Und das führt eben tatsächlich dazu, dass die Probandinnen und Probanden sehr reliabel gestresst sind. Und das kann man nicht nur in der Selbstauskunft feststellen, sondern das kann man eben auch auf hormoneller Ebene messen. Zum Beispiel durch einen Anstieg des Stresshormons Cortisols, wie Sie es hier sehen, verglichen mit einer Kontrollgruppe, wo es keinen Anstieg gab. Und mittels eines solchen Testverfahrens, des Trierer sozialen Stresstests, kann man nun auch untersuchen, wie stressdämpfend soziale Unterstützung wirkt. Und tatsächlich gibt es einige Belege, die dann zeigen, dass, wenn ein Mensch soziale Unterstützung während einer solchen Aufgabe erfährt, die Stressreaktion weniger stark ausfällt. Und für diese stressdämpfenden Effekte scheint ein anderes Hormon von Bedeutung zu sein, von dem Sie vermutlich auch schon einmal gehört haben. Das Hormon Oxytocin, in den Medien gelegentlich als Kuschelhormon verkürzt dargestellt. Oxytocin ist ein Hormon, was schon vor über 100 Jahren entdeckt wurde von Sir Henry Dale. Es wird seit vielen Jahren in der Klinik eingesetzt, um Wehen auszulösen als Wehentropf. Es unterstützt auch die Laktation, also hilft beim Stillen. Und es ist das erste Neuropeptid, was biochemisch synthetisiert wurde, wofür es seinerzeit auch den Chemie-Nobelpreis gab. Das sind aber eher so die peripher physiologischen Effekte. Und seit etwa 20 Jahren wissen wir auch, dass es psychosoziale Effekte haben kann, dieses Hormon. Das wurde beispielsweise in einer Studie von meinem Kollegen Markus Heinrichs mit Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Hier hat man wieder Probanden mit dem Trierer Stresstest gestresst. Das können Sie wieder daran sehen, dass es hier einen Anstieg des Stresshormons Cortisol gibt. Und zusätzlich wurden diese Probanden nun in 4 verschiedenen Gruppen getestet. Entweder durften sie einen Freund mitbringen oder sie sind alleine gekommen. Und zusätzlich gab es noch die Bedingung, dass sie entweder das Hormon Oxytocin als Nasenspray verabreicht bekommen haben oder sie haben ein Placebo bekommen. Und in dieser kleinen Abbildung hier rechts oben können Sie erkennen, dass die Stressreaktion, dass der Anstieg des Stresshormons Cortisol unterschiedlich stark ausgeprägt war. Am stärksten war der Anstieg bei den Personen, die keine soziale Unterstützung hatten und ein Placebo. Und am schwächsten war der Anstieg in der Kombinationsgruppe, also soziale Unterstützung plus das Hormon Oxytocin. Was erste Evidenz dafür ist, dass dieses Hormon Oxytocin an den stressprotektiven Effekten von sozialer Unterstützung beteiligt ist. So viel also erst einmal als Einführung, warum soziale Kontakte, warum soziale Interaktion für uns Menschen so wichtig sind. Nun soll es in meinem Vortrag aber ja um Einsamkeit und soziale Isolation gehen. Also was ist das überhaupt? Vielleicht erst mal vorweg, Einsamkeit ist keine Diagnose. Sie können also nicht vom Hausarzt eine Diagnose bekommen, Sie sind einsam und kriegen dann etwas verschrieben. Also Sie finden das nicht in den Taxonomien, in den Klassifikationssystemen von Krankheiten, da steht nichts zur Einsamkeit. Einsamkeit ist zunächst einmal ein subjektives Gefühl. Üblicherweise wird Einsamkeit beschrieben als Diskrepanz zwischen gewünschter und erlebter sozialer Verbundenheit. Und demgegenüber steht dann die soziale Isolation, was ein objektives Maß ist. Also wirklich die Anzahl an sozialen Interaktionen und Beziehungen. Bei Einsamkeit wird gelegentlich dann auch noch von verschiedenen Subfacetten ausgegangen. Man unterscheidet emotionale und soziale Einsamkeit. Emotionale Einsamkeit beschreibt das Fehlen enger emotionaler Beziehungen. Soziale Einsamkeit beschreibt das Fehlen von Netzwerken an Beziehungen. Ein Beispiel, wenn man das Gefühl hat, dass man keinen Menschen hat, mit dem man kritische Entscheidungen besprechen kann, mit dem man sich austauschen kann in schwierigen Situationen, wäre das ein Beispiel für emotionale Einsamkeit. Wenn man hingegen das Gefühl hat, dass es keinen Menschen gibt, mit dem man ins Kino gehen kann, dann eher ein Beispiel für soziale Einsamkeit. Es gibt auch noch in der Forschung weitere Konstrukte, die man zumindest einmal kurz erwähnt haben kann. Alleinsein beschreibt also einfach den Zustand des Alleineseins ohne positive oder negative Konnotation. Selbstgewähltes Alleinsein, im Englischen Solitude, beschreibt eben eine positive Einstellung gegenüber der Einsamkeit, also auch Zeit zu haben für sich selber, zum Nachdenken, zum Reflektieren. Das ist ja nicht immer negativ. Und dann gibt es weitere Begrifflichkeiten, zum Beispiel Verlassenheit, was etwas sehr Ähnliches beschreibt wie Einsamkeit, ein Begriff, der von der philosophischen Politologin Hannah Arendt geprägt wurde. Wie häufig ist nun Einsamkeit? Und da kann man sich leicht vorstellen, dass Einsamkeit möglicherweise sich in der Corona-Pandemie verändert haben könnte. zumindest in bestimmten Gruppen. Da gibt es erste Hinweise dafür. Darum habe ich Ihnen hier bewusst Zahlen mitgebracht aus einer Erhebung, die noch von vor der Corona-Pandemie stammt. Hier wurden repräsentative Stichproben in den USA, Großbritannien und Japan durchgeführt. Und es gibt Hinweise, dass die Zahlen in Deutschland ähnlich sind. Hier wurde jeweils gefragt, wie oft fühlen Sie sich alleine oder isoliert? Und hier sehen Sie, dass in den USA und Großbritannien jeweils über 20% der Befragten dem zugestimmt haben. In Japan war die Zahl deutlich geringer, nur 9%. Ich persönlich glaube nicht, dass die Häufigkeit, die Prävalenz von Einsamkeit in Japan tatsächlich geringer ist, sondern nach meiner persönlichen Einschätzung reflektiert das eher ein Stigma, was damit verbunden sein könnte, in einem Land wie Japan Einsamkeit einzugestehen. In jedem Fall wurde dann weiter gefragt, inwieweit diese Gefühle ein Problem oder ein großes Problem darstellen. Und da sagten dann jeweils 4 bis 5% der Befragten, dass diese Gefühle für sie tatsächlich ein großes Problem darstellen. Also schon ein relativ hoher Prozentsatz, wenn man so drüber nachdenkt. Und dann stellt sich die Frage, gibt es spezifische Gründe für diese Gefühle der Einsamkeit? Und hier haben nicht ganz, circa 2/3 der Befragten in diesen Studien jeweils gesagt, ja, es gibt spezifische Gründe dafür, dass ich mich einsam fühle. Und der am häufigsten genannte Grund war der Verlust eines geliebten Menschen. Also wenn der Ehemann, die Ehefrau verstorben ist, zum Beispiel. Oder gesundheitliche Probleme. Da kann man sich leicht vorstellen, dass mit dem Alter gesundheitliche Probleme zunehmen können, dass es schwieriger wird, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und deshalb könnte man der Meinung sein, vielleicht spielt Einsamkeit nur im hohen Alter eine Rolle. Das scheint aber tatsächlich nicht so zu sein, wie eine Erhebung meiner Kollegin Maike Luhmann hier aus Bochum nahelegt. Hier sehen Sie, wie sich Einsamkeit im Lebensalter verteilt. Und ja, es gibt einen Anstieg über die Zeit, aber der scheint nicht linear zu sein, sondern eher ein U-förmiger Zusammenhang. Also Einsamkeit kann praktisch in jedem Lebensalter auftreten. Und besonders hohe Werte trifft man in der späten Adoleszenz und dann tatsächlich im höheren Lebensalter an. Und jetzt möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum das Ganze überhaupt irgendwie relevant sein sollte. Also warum glaube ich, dass es ein relevantes Thema auf individueller Ebene, ebenso wie auf gesellschaftlicher Ebene ist, sich mit Einsamkeit zu beschäftigen? Das hier ist eine Erhebung einer Meta-Analyse, die ganz oft zitiert wurde, wo über 300.000 Probandinnen und Probanden eingeflossen sind. Und hier wurde Mortalität untersucht, also das Sterberisiko. Und es wurden verschiedenste Risikofaktoren miteinander verglichen. Und der erstaunliche Befund in dieser Studie war, dass reduzierte soziale Unterstützung oder reduzierte soziale Integration, man könnte auch ungefähr Einsamkeit sagen, mit einem höheren Mortalitätsrisiko verbunden war, als etablierte Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum oder Übergewicht. Also um es kurz und auf den Punkt zu bringen, Einsamkeit kann tödlich sein. Positiv ausgedrückt, in dieser Studie stellte sich raus, dass Patientinnen und Patienten mit stärkeren sozialen Beziehungen eine um ca. 50% erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit hatten. Also soziale Beziehungen, soziale Kontakte als ein gesundheitlich fördernder Faktor, den wir selber beeinflussen können. Ebenfalls gut belegt ist, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und psychischer Gesundheit gibt. Das hier sind Ergebnisse einer Erhebung aus Wales und England, wo in einer Längsschnittstudie junge Erwachsene lange begleitet wurden. Und was Sie hier sehen, ist, dass Personen, die später als einsam klassifiziert wurden, in blau, häufig auch die klinischen Kriterien für eine Depression oder für eine Angsterkrankung erfüllt haben. Also es gibt eine enge Überlappung zwischen den Konstrukten. Man sieht aber auch, es gibt sehr wohl Menschen, die als einsam beschrieben wurden oder sich so beschrieben haben und die nicht depressiv oder ängstlich waren oder umgekehrt. Es gibt Patientinnen und Patienten mit Depressionen und Angsterkrankungen, die über keinerlei Einsamkeit berichten. Aber insgesamt ein sehr, sehr starker Zusammenhang, der sich über verschiedenste Studien hinweg immer wieder bestätigt. Dann eine ganz andere Perspektive, wo ich Ihnen leider noch nicht sehr viel empirische Daten zu präsentieren kann, weil das noch ein ganz junges Forschungsfeld ist, obwohl es schon seit vielen Jahren dazu Hypothesen gibt, nämlich, dass es eine politische Konsequenz von Einsamkeit geben kann. So hat bereits Hannah Arendt in ihrem berühmten Werk zu den Ursprüngen des Totalitarismus postuliert, dass totalitäre Regime Isolation nutzen können, um das Individuum anfälliger zu machen für totalitäre Gedankengüter. Das ist bisher in psychologischen Studien noch sehr wenig untersucht worden. Es gibt da erste korrelative Befunde, aber das ist, denke ich, etwas, was wir in Zukunft uns auch näher anschauen sollten, und ich halte es zumindest erstmal für sehr plausibel. Kommen wir nun zu den Mechanismen. Weil es stellt sich ja die Frage, Einsamkeit ist also schlimm, schlecht für die Gesundheit. Warum bleibt ein Mensch dann einsam, wenn es doch so viele Möglichkeiten für soziale Kontakte gibt, wenn es doch so viele digitale Medien, Netzwerke gibt? Warum bleibt man einsam? Vielleicht gibt es dafür eine einfache Erklärung, vor allem jetzt bezogen auch auf Gehirnentwicklung und Gehirnaktivierung. 2011 hat eine Studie hier sehr viel Aufmerksamkeit erregt, die festgestellt hat, dass Menschen mit größeren oder mehr komplexen sozialen Netzwerken über eine größere Amygdala verfügen. Die Amygdala, ein Gehirnareal, was für Emotionsverarbeitung von großer Bedeutung ist, wird vielfach mit Furcht in Verbindung gebracht, aber auch für andere Emotionen ist es von großer Bedeutung. Und diese Studie hat nun festgestellt, Menschen mit größeren sozialen Netzwerken haben eine größere Amygdala. Tatsächlich wurde das sogar auch an Tierstudien mal gefunden, also zum Beispiel hier an einer Affenstudie, konnte man zeigen, dass das Zusammenleben in größeren Gruppen eine Zunahme der grauen Substanz in der Amygdala bedeutet, also auch größere Amygdala, größere Gruppen. Und ein Jahr später gab es sogar eine Studie, die gefunden haben will, dass die Anzahl an Freunden in Facebook mit der Größe der Amygdala korrelierte. Das heißt, wenn Sie mehr Facebook-Freunde haben, haben Sie eine größere Amygdala, sagt diese Studie. Ich persönlich mag diesen Befund ganz gerne, auch in Seminaren, um zu veranschaulichen, was ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausation. Denn vielleicht fragen Sie sich in diesem Moment, was passiert denn mit mir, wenn ich keinen Facebook-Account habe. Und tatsächlich ist das eben nur ein korrelativer Zusammenhang, der auch kritisiert wurde. Für uns die spannendere Frage war aber immer, was passiert denn mit einem sozialen Netzwerk, wenn man keine funktionell intakte Amygdala mehr hat? Denn es gibt Menschen mit sehr seltenen Erkrankungen, bei denen spezifisch dieses Areal, die Amygdala, lädiert wird. Eine solche Erkrankung ist die Urbach-Wiethe-Erkrankung, eine sehr seltene genetische Hauterkrankung, die aus bisher unbekannten Ursachen zu einer selektiven Verkalkung der Amygdala im Gehirn führt. Und inspiriert durch diese Befunde 2011 haben wir ein eineiiges Zwillingspaar mit bilateraler Amygdala-Läsion, also Amygdala-Schädigung, untersucht und dabei festgestellt, dass eine Patientin, die Patientin BG, tatsächlich eine relativ reduzierte Größe und Komplexität des sozialen Netzwerks hatte, verglichen mit vergleichbaren Kontrollen. Ihre Zwillingsschwester, die Patientin AM, zeigte aber ein normales soziales Netzwerk. Und die hatten auch ein normales soziales Leben, also Familie, Kinder, was ja bereits zeigt, auch ein Mensch vollständig ohne intakte Amygdala kann ein soziales Netzwerk haben. Was auf jeden Fall zeigt, es greift zu kurz, soziale Integration einfach nur durch Amygdala-Volumen erklären zu wollen. stellt sich die Frage, welche anderen Mechanismen denn nun dazu beitragen könnten, dass Einsamkeit möglicherweise aufrechterhalten wird. Da werden verschiedenste Mechanismen in der Literatur diskutiert. Auf einen Mechanismus möchte ich etwas genauer eingehen, den wir uns auch in Studien angeschaut haben. Das sind sogenannte kognitive Verzerrungen. Also beispielsweise negative Erwartungen an meine Mitmenschen. Also wenn man der Überzeugung ist, dass andere Mitmenschen beispielsweise nicht vertrauenswürdig sind, dann wird das meine Interaktion mit diesen Mitmenschen stark beeinträchtigen. Wenn ich eben diese negative Erwartungshaltung habe, kann es zu einer Art sich selbst erfüllenden Prophezeiung kommen und im Extremfall, dass ich soziale Interaktionen ganz vermeide oder zumindest von diesen weniger profitiere. Und einen solchen Mechanismus wollten wir uns anschauen, wie das Ganze im Gehirn vermittelt sein könnte. Dazu möchte ich Ihnen eine Studie noch von uns vorstellen, die wir in Kooperation mit Professor Simone Schamazzori von der Universität Haifa durchgeführt haben. Das war eine Arbeit, wo Jana Lieberts zu promoviert hat. Und in dieser Studie haben wir zunächst über 3000 Personen online erhoben. Das heißt, wir haben denen jeweils einen Einsamkeitsfragebogen zugeschickt. Das ist wie bei vielen psychologischen Konstrukten der klassische Weg, das zu messen. Man gibt einen Fragebogen. Und dann haben wir hocheinsame, gesunde Personen und gesunde, nicht einsame Personen eingeladen und haben diese mit FMRT untersucht, um uns Gehirnaktivierungen anzuschauen, während diese Personen Vertrauensentscheidungen treffen sollten. Und zwar wurde das Ganze so realisiert, dass diese Personen Geld in fremde Menschen investieren sollten, in der Hoffnung, dass diese fremden Menschen ihnen später irgendwann Geld zurückgeben. Da kann man sich vorstellen, das kann zu einem gewissen Grad Vertrauen reflektieren. Wenn ich mehr Geld investiere, habe ich das Vertrauen, dass die andere Person mir vielleicht etwas zurückgibt. Und zusätzlich haben wir in dieser Studie positive Interaktionen untersucht nach dem MRT. Wie haben wir das gemacht? Nun, wir haben eine Interaktionssituation nachgestellt, wie sie jeder, sage ich mal, aus dem realen Leben kennt. Wir haben die Probandinnen und Probanden schlicht gebeten, ein kurzes Gespräch mit einer Versuchsleiterin oder einem Versuchsleiter zu haben und dabei über Interessen und Hobbys zu sprechen, über Pläne, wenn man im Lotto gewinnt. Dafür hatten wir auch hier so Anregungen gegeben, was man vielleicht mal machen könnte, wenn man im Lotto gewonnen hat. Und vor, während und nach dieser positiven Interaktion haben wir verschiedenste Variablen gemessen. Erwähnenswert hier ist, dass wir die soziale Distanz gemessen haben. Das heißt, wir haben die Probandinnen und Probanden gebeten, die Distanz einzunehmen, die sie für das Gespräch für ideal halten. Also ganz einfach, man geht aufeinander zu und bleibt dann da stehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt ideal. Oder wir haben auch noch die leicht unangenehme Distanz gemessen, wo man also schon sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen nah. Und das haben wir vor und nach dem Gespräch gemessen. Außerdem haben wir die Stimmung gemessen, die dieses Gespräch auslöst, verschiedene Hormone und auch noch weitere Variablen. Was haben wir gefunden? Insgesamt haben wir gefunden, dass die einsamen Probandinnen und Probanden weniger auf diese positive Interaktion reagiert haben. Also die Nicht-Einsamen, die Kontrollen, zeigten einen sehr deutlichen Anstieg der Stimmung. Es gab halt diese positive Interaktion und nachher waren sie besser gestimmt als vorher. Und das war bei den einsamen Probanden weniger stark ausgeprägt. Außerdem zeigten die einsamen Probanden eine geringere Freisetzung des Hormons Oxytocin gegenüber den nicht einsamen Personen. Und wir haben Evidenz für reduziertes Vertrauen, für reduziertes zwischenmenschliches Vertrauen gefunden. Das zeigte sich in Fragebögenmaßen zu Vertrauen, auch in dem investierten Geld. Also einsame Personen werteten hier ihr eigenes Vertrauen als geringer. Und das zeigte sich bei der interpersonellen Distanz. Also die Einsamen wollten lieber etwas mehr Distanz zur Versuchsleitung haben. Und zwar sowohl vor als auch nach der Interaktion. Und dann haben wir uns natürlich auch noch angeschaut, was dabei im Gehirn passierte. Und ein Befund, also es gab dabei mehrere, aber ein Befund war der, dass einsame Personen eine geringere Aktivierung in der anterioren Insel gezeigt haben, während dieser initialen Vertrauensentscheidung. Also hier im Blau die Kontrollen, nicht einsam, in Rot die einsamen, geringere Aktivierung in einem Gehirnareal, das sich die Insel nennt. Und das ist natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt? Die Insel ist sehr wichtig für die Verarbeitung von körpereigenen Signalen. Und eine, aktuell noch spekulative, aber eine Interpretation dieser Befunde ist die, dass es Schwierigkeiten geben könnte, körpereigene Signale zu interpretieren, also quasi das Bauchgefühl, wem man vertrauen kann. Und wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich der Person, mit der ich da gerade interagiere, vertrauen oder nicht, kann man sich vorstellen, kann das negativ sich darauf auswirken, wie ich mit der Person interagiere. Und tatsächlich haben wir auch Zusammenhänge zwischen diesen Gehirnaktivierungen gefunden und dass die Person weniger auf die positive Interaktion reagiert haben. Also möglicherweise kann bei chronischer Einsamkeit ein reduziertes Bauchgefühl vermittelt über die Insel dazu beitragen, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben, neue Interaktionen, neue Kontakte zu knüpfen und somit dann leider in der Einsamkeit verbleiben. Bleibt die Frage, was man zur Bewältigung und Intervention machen kann. Da will ich Ihnen nur ganz kurz einmal sagen, dass es mittlerweile verschiedenste Ansätze gibt, was man versuchen kann. Es gibt verschiedenste Interventionsstudien. Das hier ist das Ergebnis einer Meta-Analyse über verschiedenste Studien. Und dabei zeigte es sich, dass Interventionen, die darauf abzielen, Möglichkeiten für neue soziale Kontakte zu geben, besonders gut waren, um soziale Isolation zu reduzieren. Und Interventionen, die auf diese negativen Verzerrungen abgezielt haben, auf die negativen Kognitionen, die waren besonders gut, um Einsamkeit zu reduzieren. Also kurz gesagt, man kann nicht sagen, dass es immer die beste Möglichkeit ist, einfach nur neue soziale Kontakte anzubieten, sondern bei chronischer Einsamkeit kann es auch sinnvoll sein, sich mit diesen negativen Erwartungshaltungen auseinanderzusetzen. Generell wird Einsamkeit auch gesellschaftspolitisch immer mehr als Problem identifiziert. Das hier ist eine Kampagne, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im letzten Jahr gestartet wurde. Das sind zunächst erstmal nur Videos, die kann man auf YouTube finden. Dazu gibt es eine Homepage, wo regionale Interventionen auch vorgestellt werden. Und da geht es natürlich erstmal darum, überhaupt für dieses Thema zu sensibilisieren. Das ist jetzt also jetzt keine deutschlandweite Intervention, die helfen soll, sondern das soll erstmal für das Thema sensibilisieren. Es gibt aber tatsächlich auch an verschiedensten anderen Stellen mittlerweile Hilfsangebote. Das habe ich zufälligerweise letzte Woche im Spiegel gesehen. Da gibt es jetzt ein kostenloses Coaching, was gegen diese negativen Verzerrungen bei Einsamkeit auch helfen soll. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir selber noch nicht angeschaut habe. Aber ich dachte mal, ich zeige zumindest, dass es sowas gibt. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich möchte noch den Doktorandinnen und Doktoranden danken, den Geldgebern, ohne die diese Studien nie möglich gewesen wären. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.